Ich glaube, es wäre anders gewesen, heute Kapitän zu sein. Ich weiß nicht, ob es schwieriger gewesen wäre. Vielleicht wäre es mir noch mehr gelungen, klar zu sein. In einer Zeit, wo wenig klar gesprochen wird. Ich finde, es müsste manchmal inzwischen klargestellt werden.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord Podcasts, der ersten in der Saison 2025/2026. Mein Name ist auch nach der Sommerpause immer noch Yannick Schappert. Die SG Flensburg-Handewitt bereitet sich gerade auf die Saison vor. Wenn diese Folge, die ihr jetzt hört, erscheint, dann hat sie bereits 3 Testspiele bestritten gegen Höy Elite, gegen DHK Flensburg und gegen Sönner Jyske. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme am heutigen Tag bereiten sich die SG-Profis gerade im Trainingslager vor, im schwedischen Lund. Und da habe ich mal geguckt, Lund, Karlskrona, das ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt, ungefähr 2 Stunden. Und dann habe ich Tobias Karlsson angeschrieben und habe ihn gefragt, Tobbe, dürfte ich mal bei dir vorbeikommen, dürfte ich dich mal besuchen und mit dir einen Podcast aufnehmen? Und glücklicherweise hat Tobbe gesagt, klar, komm vorbei. Und jetzt sitze ich hier in Karlskrona in seinem Wohnzimmer und sage, Moin Tobbe.
Moin.
Ein Spieler, der die SG Flensburg-Handewitt, der die Geschichte der SG Flensburg-Handewitt 10 Jahre lang geprägt hat, den Großteil dieser Jahre als Kapitän, der seinen festen Platz in der Geschichte dieses Vereins hat. 501 Spiele, ich hoffe, dass das stimmt. Und Tobbe, eine Sache müssen wir gleich zu Beginn mal klären. Du hast geschrieben, klar, komm mich gerne besuchen in der schönsten Stadt der Welt. Und ich hatte eigentlich gedacht, Flensburg wäre die schönste Stadt der Welt. Was ist da los?
Ja, ich dachte, du bist noch nie in dieser Ecke der Welt gewesen bisher. Und deswegen dachte ich, ja, lass mal in Janik diese schöne Teil Schwedens auch sehen. Ist meine Heimat. Natürlich mag ich diese Gegend sehr, sehr gerne. Und ich fühle mich wohl am Wasser, so wie in Flensburg auch gewesen ist. Und ich denke, dass das einfach das, was mir am Herzen liegt, ist, dass ich hier Familie und Nähe an allen Leute, die ich für lange Zeit nicht in meinem Leben gehabt habe, wieder habe. Und deswegen finde ich das momentan der schönste Platz der Welt.
Das akzeptieren wir. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass Flensburg weiterhin ganz knapp dahinter auf Platz 2 ist.
Auf jeden Fall.
Tobbe, wir haben eben abgemacht, weil deine Kinder sind zu Hause. Du hast Urlaub, die Kinder haben Ferien. Kann sein, dass die gleich einfach mal reinkommen und irgendwas von dir wollen. Die haben Spielbesuch hier. Also wundert euch nicht da draußen, wenn da was zu hören ist im Hintergrund. Oder wenn wir die Folge auch mal kurz unterbrechen müssen. Das ist gar kein Problem. Tobbe, der August 2019, der liegt ja schon 6 Jahre zurück.
Ja, Zeit läuft, ne?
Kommt dir das manchmal aber vor, als wäre das gestern gewesen?
Ja, schon. Einige Sachen werde ich, also ich erinnere mich an vor allem das Abschiedsspiel und die letzte Saison ganz oft. Und körperlich fühlt es sich nicht wie gestern an mehr, aber es vom Erinnerungen her fühlt es sich an, wie hätte das letzte Woche sein können. Einige Sachen, die sind noch so klar im Kopf, dass...
Jetzt hört man Regen, keine spielende Kinder. Aber da sind die Kinder gleich drin. Das ist
das kommen die gleich. So von daher ist es natürlich eine... das sind ja Sachen, die mich deutlich geprägt hat, das, was wir zusammen erlebt haben. Und das steckt noch klar im Kopf.
Die Frage ist ein bisschen plump, ist wie so eine Smalltalk-Frage, aber es ist einfach nach so vielen Jahren das, was wir wissen wollen. Wie geht's dir? Wie geht's dir in deinem neuen Leben, was natürlich mittlerweile gar nicht mehr neu ist?
Nee, das ist jetzt 6 Jahre her und ich muss ganz ehrlich sagen, uns geht's allen gut. Wir freuen uns riesig, wieder, wie schon genannt, die Nähe an die Familie zu haben, da zu sein, die Eltern. Meine Eltern werden langsam älter und wieder da sein zu können, mein Bruder hier um die Ecke zu haben und auch die Kinder in dieser Teil der Welt aufwachsen zu lassen. Solche Sachen freuen wir uns riesig drüber. Und wir haben uns wieder eingelebt. Es hat allerdings ein bisschen Zeit gebraucht. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht dafür. 11 Jahre in Deutschland. Es ist geworden insgesamt für uns. Und wir hatten jedes Jahr einen riesen Spaß dabei. Und das natürlich steckt man nicht auch nur so weg.
Und wie ist es körperlich? Ich meine, so eine Handballkarriere, so eine lange, die steckt man ja auch nicht einfach so weg. Und du hattest ja auch am Ende natürlich deine körperlichen Themen, die dich auch zum Aufhören am Ende irgendwie bewegt haben.
Ja.
Und man hört ja immer wieder, dass Spieler, ich habe auch mit Jakob Heinl hier mal im Podcast darüber gesprochen, dass sie natürlich ihre Themen dann mitbringen aus der Karriere.
Ja. Ja gut, man muss auch ganz ehrlich sagen, also Profisport ist kein gesundheitliches, also das ist nicht irgendwas, was man tun, unbedingt gesund auf der anderen Seite rauszukommen, sondern das ist, da steckt man, muss man alles reinstecken, um gewinnen zu können und was erleben zu dürfen. Und da glaube ich, hatten wir für eine Zeit lang 10, 15 Leute, die wirklich das getan haben, was man muss, um sowas zu erleben. Und das kostet natürlich auch, das merken wir alle heute. Ich kämpfe mit ein paar Kleinigkeiten, mein Rücken geht es nicht immer so gut. Aber wenn ich drauf aufpasse und mich so ein bisschen in Bewegung halte oder bleibe, dann geht's. Also ich wache nicht jeden Morgen auf mit Schmerzen, sondern mir geht's gut, aber ich muss immerhin drauf aufpassen.
Kannst du, also machst du auch im Alltag noch Sport? Gehst du laufen? Spielst du Paddle?
Ja,
Handball vielleicht sogar?
Nein, Handball nicht so viel mehr. Paddle auf jeden Fall. Ich gehe oft laufen. Versuche ein paar, zwei, dreimal die Woche laufen zu gehen. Ein bisschen Krafttraining, wenn ich spüre, dass ich das brauche. Wenig mit Gewichten, mehr mit nur Körpergewicht. Aber ich versuche, 3 bis 4 Mal die Woche irgendwas zu machen. Sonst geht es meinem Rücken vor allem nicht so gut. Wenn ich dann, ich bin ja beruflich viel unterwegs, reise viel. Und wenn ich eine Woche habe mit viel Sitzen, Fliege, Zug, Auto und so weiter, dann muss ich in Bewegung bleiben dazwischen. Sonst gehe ich schnell runter.
Ich hatte dich in all den Jahren schon mal angeschrieben und versucht, ob wir irgendwie zusammenkommen. Und dann hast du geschrieben, da wolltest du eigentlich nach Flensburg kommen und dann schriebst du, ich musste kurzfristig nach Kuala Lumpur. Habe ich gedacht, ah, okay, krass. Wow. was machst du beruflich? Du bist ja 2019 dann in die Unternehmensberatung gewechselt. Wo stehst du da? Erzähl uns mal, wie dein beruflicher Alltag aussieht.
Ja, ich bin dann kurz nach dem Abschiedsspiel im August 2019 in einer Unternehmensberatung angefangen und bin seitdem dort tätig. Ich arbeite weltweit mit verschiedenen Veränderungen, Organisationen zu entwickeln, Leute in Zusammenarbeit zu bringen. Es gibt ja mittlerweile viele Unternehmen, die weltweit aufgestellt sind, wo man vor Ort in verschiedenen Orten gut ist, aber wo die Zusammenarbeit international nicht unbedingt so gut funktioniert. Und genau sowas mag ich ja gerne. Das ist ja, das kann ich ein bisschen von meinen Erfahrungen aus dem Sport mitnehmen. Und ich finde einfach, dass es eine riesen Herausforderung ist, Leute in einen Modus zu bringen, wo die wirklich das spüren, was man in einer gut aufgestellten Mannschaft nach einer gewissen Zeit spüren kann. So, jetzt sind die Abläufe so, wie die sein müssen. Jetzt reden wir richtig miteinander. Jetzt wissen wir, worum es geht. Jetzt können wir anfangen, da was zu leisten. Und das in einem beruflichen, wirtschaftlichen Kontext ist natürlich ich freue mich riesig drüber. Das ist ein Riesenspaß, damit zu arbeiten.
Was sind das für Unternehmen? Ist das ganz bunt gemischt oder ist es eine bestimmte Branche, die du immer wieder berätst?
Es ist ganz bunt gemischt. Mhm. Manchmal Finanzbranche, manchmal Industrie, Automobilindustrie, bin ich tatsächlich in Deutschland ein bisschen tätig gewesen, im Süden. Und ja, wir sind viel in so eine Robotik-Unternehmen gewesen, wo wir Kuala Lumpur, in Malaysia, Singapur, Brasilien und so weiter unterwegs gewesen sind. Und so, wir sind eigentlich dort, wo die Kunden sind. Und ja, immerhin haben ja die meisten Kunden noch Menschen vor Ort, die miteinander arbeiten müssen. Mhm. Und also von daher gibt es überall einen gewissen Bedarf für solche Sachen.
Wie viel bist du da unterwegs? Wie viele Dienstreisen hast du da im Jahr, die du machen musst?
Ja, so um die 100 Tage im Jahr bin ich unterwegs. Ist ja, so ein bisschen ab, auf und ab. Manchmal 2-3 Tage die Woche, manchmal einen Tag oder gar keinen Tag, die nächste Woche komplett weg. Mhm. Jetzt wird es aber ein bisschen anders aussehen. Ich bin seit 1. Mai wieder im Nationalmannschaft tätig. So von daher wird es jetzt sich ein bisschen ändern.
Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, denn das ist ein Thema, das ich natürlich hier notiert habe. War das für dich so absehbar, dass du so viel unterwegs bist, oder hat dich das selbst ein bisschen überrascht, weil du natürlich sicherlich auch die Hoffnung hattest, nach der Karriere ein bisschen weniger weg zu sein? Das ist ja auch etwas, was die Spieler dann immer sagen, die freuen sich darauf, nicht mehr diese Auswärtsfahrt zu haben, diese Busfahrten und so weiter.
Nee, das war, also von Anfang an war das gar nicht klar, dass es so viel sein sollte oder dass es so, dass es dazu kommt, dass ich so viele Tage unterwegs bin. Aber wir haben als Familie ganz schnell herausgefunden, dass es sieht jetzt ein bisschen anders aus. Also ich fahre montags los, komme Mittwoch oder Donnerstag zurück. In einem Zeitraum, wo die Kinder zur Schule und zu gewissen Aktivitäten immerhin verabredet sind oder tätig sind, in dem verliere ich dabei nicht so viel Zeit mit denen. Also verglichen mit deinem Leben als Profisportler oder Sportler allgemein ist es natürlich abends, Wochenenden, immer die Zeiten, wo normale berufliche Leute frei haben. So von daher ist das, auch wenn es sich viel anhört, 100 Tage im Jahr oder in dieser Gegend, ist es nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Also ich, von mir aus ist Freitag, Samstag, Sonntag weg, schlimmer wie fünf Tage unter der Woche. Mhm. Ja. Fünf Tage unter der Woche ist eigentlich, hat nicht diese große Einwirkung auf, ja, auf die Familie.
War der Einstieg für dich in diesen Beruf, fiel dir das leicht, weil du viel aus dem Handball, aus deiner Rolle als Kapitän, wie man eine Mannschaft führt, transportieren konntest? Oder ist das doch am Ende auch sehr unterschiedlich vielleicht, weil das eine ist Sport und das andere ist Branche XY?
Sowohl als auch. Einerseits war das ganz einfach, weil die Denkweise, die ist da. Leute, die in irgendeinem gewissen Kontext miteinander arbeiten müssen, stehen immer vor den gleichen Herausforderungen. Wie kommunizieren wir und so weiter, bla bla bla. A, B, C, die Fragestellungen sind fast immer die gleichen. Industriebranchenspezifisch ist es natürlich eine große Umstellung gewesen. Ich musste am Anfang ganz viel lernen dabei. Vor jedem Auftrag musste ich mich da wirklich ja, zur Schule gehen, also studieren. Aber was macht man jetzt in dieser Branche? Wie ist die Kultur hier? Wie kann ich jetzt hier gut vorbereitet sein, um den Leuten so zu betreuen, wie sie es am besten haben wollen? Mhm.
Hast du in all den Jahren deine vorherige Karriere mal vermisst? Diese Abläufe als Profisportler, die Karriere?
Ja, teilweise schon. Es gibt ein paar Sachen, was ich gerne oft vermisse. und was ich gerne gehabt hätte. Es gibt ja eine klare Struktur, gibt einen klaren Kalender, wie wird das gesamte Jahr aussehen. Es gibt Trainingseinheiten mit, es gibt klare Rahmenbedingungen. So wird bei uns gearbeitet, hier bis zu Saisonende. Wir werden mit dieser Mannschaft so arbeiten müssen. Im wirtschaftlichen Bereich ist das ja alles ein bisschen fließend. Wer fängt morgen an, wer hört morgen auf? Du kannst du weißt nie, wann deine Kollegen vorhaben, Beruf zu wechseln. Oder du weißt nie, mit welchem Kunde ich in 2 Monaten arbeiten werde. Und wir haben keine Ahnung jetzt, wie unsere Aufträge sind nach Silvester zum Beispiel. Mhm. So, von daher ist es ganz anders, Verhältnis zu Pläne und Vorausschaubarkeit sozusagen. Ich konnte am Anfang ein bisschen schlecht damit umgehen. Ich hatte mich so daran gewöhnt, dass es jetzt 14. Juli fangen wir die Saison an.
Mhm. Mit diesen 14 Leuten?
Genau, mit diesen 14 Leuten in 10 Monaten oder 11 Monaten im Juni nächstes Jahr hören wir auf und dann messen wir, wie gut es gelaufen ist. Mhm. Und hier ist es ja alles komplett anders. Und das, da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht für, um mich da einspielen.
Hat dich das so ein bisschen unruhig irgendwie gemacht?
Auf jeden Fall am Anfang. Und da musste ich wirklich damit, ich habe viel Zeit gebraucht, um wirklich damit zurechtzukommen. Hm.
Würdest du sagen, du führst jetzt ein besseres Leben als in der Zeit, als du Handballer warst?
Ich habe nie so gedacht. Ich messe das nicht so gegeneinander. Ich weiß, dass das, was wir erlebt haben und dass ich dabei sein dürfte, das ist so eine Promilleanteil von allen, die im Handballbereich tätig sind und sich mit Sport beschäftigen, die gerne so eine Sache erleben dürften, die das wirklich tatsächlich erleben dürfen. Mhm. Und so von daher weiß ich, dass ich irgendwas mitgemacht habe, was nicht jeder machen darf. Andererseits glaube ich, dass ich auch gesehen habe, dass es kostet auch unglaublich viel mehr, als was ich vorher mich vorstellen konnte. Damit nicht gesagt, dass ich das nicht wieder machen würde. Ich hätte das, also wenn ich die Chance wieder bekommen hätte, hätte ich das wieder gemacht. Mhm. Und ich werde meinen Kindern empfehlen, wenn du die Möglichkeit bekommst, dann tu das. Das ist eine unglaubliche Sache. Aber ich fühle mich auch heute total wohl. Ich bin sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe. Aber ich finde, es gibt auch andere Sachen, was mich jetzt glücklich macht. Und nicht unbedingt wieder das Gleiche oder nochmal das Gleiche.
Tobbe, deine Tochter Julia ist, glaube ich, 11 jetzt. Mhm. Und dein Sohn Otto ist 7.
Ja.
Die beiden wissen natürlich, wer du bist. Du bist ihr Papa. Wissen die auch, und die wissen, was du jetzt machst, verstehen es wahrscheinlich mehr oder weniger. Wissen die auch, wer du warst?
Ja, nee, nicht so. Ich weiß nicht. Also es wurde ja jetzt letztes Jahr in so eine schwedische Fernsehübertragung ein bisschen davon berichtet und vielleicht haben sie teils davon verstanden oder Teile. Aber ich glaube, Julia ist es ein bisschen mehr bewusst. Die war ja groß genug, um da mit zu bekommen. Die war in der Halle und kann sich noch daran erinnern und so weiter. Otto war zu klein. Der hat einfach keine Ahnung davon. Er erzählt stolz, dass er Deutscher ist, weil er der Einzige von uns ist, der einen deutschen Reisepass hat. Und als er dein Auto heute gesehen hat, hat er gesagt, ja, Papa, jetzt kommt einer aus meinem Land. Aber der erinnert sich an nichts. Der war zu klein.
Ja, klar.
Ja.
Gab es eine Doku über euch irgendwie im schwedischen Fernsehen oder was meintest du gerade?
Nein, ich hab in so einer Fernsehsendung mitgemacht, wo alte Sportler gegeneinander kämpfen in so einer 10 Episoden lang irgendeine Drehformat, wo ich gegen Fußballer und Volleyballspieler und Leichtathletiken und so weiter kämpfen müsste in verschiedenen Formen. Mhm. Und für alle, die da mitmachen, wird dann so eine 20 Minuten Doc gemacht, wo die komplette Karriere zusammengefasst wird. Mhm. Das haben die dann halt gesehen und von daher ist das, glaube ich, das, was die auf ein gewisses Bewusstsein gebracht haben von meiner Karriere. Aber auch von eigenen Erinnerungen würde ich nicht sagen, dass die davon viel wissen.
Hast du den Handball da würdig vertreten in dieser Sendung?
Ich hoffe schon. Ich habe wie immer mein allerbestes gegeben. Ich habe leider diesmal nicht gewonnen, aber es war eine tolle Erlebnis. Hat riesen Spaß gemacht, einfach die Leute da treffen zu dürfen und auch sich mit neuen Leuten, neue Beziehungen aufzubauen und auch Erfahrungen zu machen, sich machen zu dürfen von anderen Bereichen, andere Sportarten, individuelle Sportler, die komplett anders mit ihrem Leben umgegangen sind wie wir als Mannschaftssportler. Das ist die Denkweise, das sind ganz anders.
Hast du vor, deinen Kindern, wenn die größer sind, also vor allem dann auch Otto, davon zu erzählen, den Sachen zu zeigen, vielleicht Spiele von früher zu zeigen und um denen zu zeigen, guck mal, das war ich und das war irgendwie in Flensburg und
ja, wenn sie gerne das sehen wollen, dann auf jeden Fall. Ich bin aber selber nicht so sentimental. Also ich beschäftige mich ganz wenig mit Alt. Ich habe zum Beispiel seitdem wir in 2014 das Spiel in Köln gewonnen haben für die Champions League, ich habe seitdem nie das Spiel wieder gesehen.
Okay.
Nicht ein einziges Mal. Und das ist also, ja. Ich behalte für mich gerne die Erinnerung, so wie es mal gewesen ist.
Also ich glaube, ich habe die letzten 10 Minuten gegen Barcelona im Halbfinale mir 50 Mal angeguckt ungefähr.
Ja gut, ja, ich habe die hier. Für mich sind die 10 Minuten im Kopf ganz klar. Ja. Und das ist das, was ich, also ich behalte gerne meine Erinnerungen so. Vielleicht wäre es gut, das zu sehen, vielleicht stimmen die nicht so wie mit der Wirklichkeit, sondern ich könnte davon geholfen werden.
Ja. Wenn man sich hier jetzt umschaut in deinem Wohnzimmer, ist das natürlich, wie man das eigentlich erwartet hat, super schön skandinavisch irgendwie eingerichtet. Aber jetzt keine Dinge, die auf SG oder Handball hindeuten.
Oh, jetzt hast du mir das. Hast du diese gepasst?
Ah, ja, in die Vitrine habe ich noch nicht geguckt. Ja. Da liegen Medaillen, oder?
Ja, ja.
Ja. Also welche Medaillen hast du da?
Ja, die beiden letzten deutschen Meisterschaften und Olympiasilber.
Cool. Habe ich nicht genug im Spiel. Aber hast du sonst viel? Irgendwie hast du irgendwo einen Raum oder eine Kiste? Oder? Eine
Kiste im Schuppen, ja. Ja. Und so eine Plastikbox im Schuppen mit alle verschiedenen Erinnerungen. Ja. Also alte Sachen, die ich, alte Trikots, eigene und die ich bekommen habe von anderen und Sachen, die einfach irgendeinen gewissen Wert gebracht haben oder für die Zukunft einen Wert bringen kann, habe ich da aufbewahrt. Ja.
Wir haben schon mal kurz über dein Abschiedsspiel gesprochen im August 2019. Ich erinnere mich da noch gut dran, weil das war das erste Mal, dass wir auf SHZ einen Livestream hatten. Von so einem Spiel und ich durfte das kommentieren, hatte überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert und habe es richtig schlecht gemacht. Es war, glaube ich, deines Abschiedsspiels nicht würdig, aber ich hoffe, es ist seitdem besser geworden. Aber natürlich erinnere ich vor allem auch, wie emotional das war, wie du mit deiner Frau Martina da auf den Liegestühlen irgendwie dann am Ende saßt und es gab Musik, es gab Videos, es gab natürlich schöne Worte von Weggefährten. Du hast ja gesagt, du bist relativ schnell angefangen zu arbeiten danach. Bist du trotzdem irgendwie auch in so ein Loch mal reingefallen danach?
Ja, ich glaube, das wird man, also auch wenn man denkt, dass man es nicht tut, tut man das irgendwie, ohne wirklich sich dagegen wehren zu können. so ein Leben, so eine große, außergewöhnliche Sache wie bei der SG, vor einer vollen Halle stehen zu dürfen und gefeiert zu werden, das konnte ich mir vorher nie vorstellen, was das für eine, also vom Gefühle her, was das dann in mich bewegen sollte. Ich war emotional total fertig an dem Sonntag, als wir zurückgefahren sind. Komplett, also wie also nach einem Trainingslager oder irgendwas, also physisch wie mental komplett kaputt. Und das liegt, glaube ich, daran auch, dass es ja, dass man sich nie darauf vorbereiten kann, was das vom Emotionen her bedeuten wird und bewegen wird.
2009 bis 2019 warst du bei der SG Kapitän, ab 2010, korrigiere mich bitte.
Nein, alles richtig.
Welche Gefühle sind so die ersten, die dir in den Kopf schießen, wenn du an diese 10 Jahre denkst?
Ich weiß noch, dass wir, ich glaube, das war mein erstes oder zweites Jahr, als wir im Deutschen Haus gefeiert wurden nach der Saison, wo wir 5. oder 6. in der Liga waren. Also wir haben eigentlich für den Maßstab, wo man sich bei der SG messen möchte, eigentlich keine überragende Saison gemacht, sondern eher andersrum. Und immerhin wurden wir nach der Saison im Deutschen Haus gefeiert. Und da weiß ich, da habe ich zu einem den Mannschaftskumpels gesagt, stellt euch vor, wenn wir hier was gewinnen. Also was wird dann hier los sein? Wenn das jetzt heute, wenn wir so gefeiert werden, nachdem wir 5. oder 6. geworden sind, das müsste hier verrückt sein, wenn wir was gewinnen können. Und das war für mich so immer im Hinterkopf mit dabei. Es ist ein riesen Druck, auf dem Niveau zu spielen, jeden Tag was leisten zu müssen, jede Woche irgendwie in diesen Modus zu kommen, wo wir gewinnen, damit wir nicht die Punkte verlieren, irgendwo auswärts gegen einen Gegner, wo wir eigentlich deutlich besser sind. Aber es war für mich in Flensburg immer in einem familiären Umfeld, wo man immer gefühlt hat, ich bin ein Teil von irgendwas Besonderes. Und das werde ich immer so behalten, als eine der besten Erinnerungen von Flensburg als Stadt oder als Bürger der Stadt und als Mitglied der Vereine SG Flensburg-Handewitt. Das war einfach ein Sondergefühl.
Mit welcher Erwartung bist du eigentlich damals 2009 aus Nordhorn gekommen nach Flensburg? Die Erwartung war ja sicherlich nicht, hier bleibe ich 10 Jahre und wir feiern diese Erfolge und ich werde diesen Platz in der Geschichte des Vereins einnehmen und werde, ja, wurdest ja dann eben der Capitano genannt, also der Kapitän, sag ich mal, dieses Vereins werden.
Nein, also ich glaube, wir haben nie wirklich so weit voraus gedacht. Ich habe einen 2-Jahres-Vertrag erstmal unterschrieben. Mein erster Plan oder erstes Ziel war ja erstmal, mich in diese Mannschaft einzuspielen, einen festen Platz zu nehmen und dann überhaupt in einen Verein mitspielen zu dürfen, wo wir um die Meisterschaft kämpfen können. Und dann langsam hat sich was aufgebaut, in eine Rolle gekommen, mehr Vertrauen bekommen. Ich glaube, es war kein von Anfang an klar, dass es dazu führen sollte, was es dann am Ende daraus geworden ist, sondern das hat sich irgendwie Schritt für Schritt so aufgebaut. Und das, glaube ich, war auch gut so. Wenn ich mit anderen Erwartungen dahin gekommen wäre oder so, dann hätte man vielleicht nach einem halben Jahr oder ein Jahr oder zwei enttäuscht dastehen können, weil wir das nicht erreicht haben, wofür ich gekommen wäre. Ich habe hohe Erwartungen insofern, dass ich zu einem Verein gewechselt habe, wo ich wusste, hier kann ich um die Meisterschaft kämpfen, irgendwann mal. Aber nicht so wirklich fest ausgesprochen zu dieser oder dieser Saison, sondern irgendwann mal. Und ich glaube, das hat sich auch dabei deutlich gezeigt, wie eng es in die Deutsche, also um die Meisterschaft immer in Deutschland ist. Erst meine ersten 4-5 Jahre bei der SG haben wir gegen THW gespielt, wo die zu der Zeit überragend aufgestellt waren. Mit einem Kader, die zu Null gespielt haben eine Saison und alles gewonnen haben. Also nicht nur in Deutschland und nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern weltweit. Und auch damit muss man leben können. Auch da müssen wir raus stärker kommen können. Und das, glaube ich, wäre schwierig gewesen, wenn ich mit anderen Vorstellungen dahin gekommen wäre.
Bist du damals als Abwehrspezialist verpflichtet worden oder hat sich das erst so entwickelt?
Ich bin wohl eigentlich als zu Abwehrspezialist geworden in Nordhorn und bin eigentlich zu der SG als Spezialist gewechselt. Ich habe, es war ja in der Zeit, wo sich Johnny Jansen verletzt hat, mein Vorgänger auf der Position, und wo man dann schnell nach einer Lösung suchen musste, wobei gleichzeitig der Verein, wo ich in Nordhorn damals war, finanziell nicht so gut aufgestellt war. Und deshalb, ich hatte ja eigentlich einen 2-Jahres-Vertrag in Nordhorn, was sich dann aufgelöst hat in der Situation, wo der Verein damals war. Und da hat sich diese Möglichkeit ergeben, bei dem, dass Zufall eigentlich, ich in einer Position bei einem Verein, die so aufgestellt waren, und dann auf einmal verletzt sich Johnny und kann nicht mehr. Mhm. Und dann ist es dazu gekommen, dass Jubo mich damals angerufen hat. Mhm.
Und dich dann auch kurz danach ja zum Kapitän gemacht hat? Oder war das?
Nein, das war Per Kalén. Ja. Als in der Saison, wo wir angefangen haben mit Torge Johansen als Kapitän, hat Torge nach einem halben Jahr oder nach einem halbes Jahr, zu Weihnachten, glaube ich, ist er nach Hannover gewechselt. Und da hat der Per mich gefragt, ob ich dann die Rolle übernehmen würde.
Warum glaubst du, hat er dich gefragt? Puh. Müsste ich natürlich ihn jetzt eigentlich fragen, aber er sitzt hier ja gar nicht.
Nee, ich glaube, das ist... der hat wohl, also ich war ja bei allen meinen ehemaligen Mannschaften eigentlich Kapitän. Er hat wohl einiges gesehen, was er meinte, könnte für die Truppe und für ihn und für uns zusammen gut sein.
In all den Jahren, Tobbe, welche Werte waren dir als Kapitän besonders wichtig?
Also für mich ist immer als so Überbegriff ist Respekt immer ein riesen Wort gewesen. Respekt einander gegenüber, in der Mannschaft, für den Verein, für den Fans gegenüber, die Gegner gegenüber, die Aufgabe gegenüber. Und das hat für mich immer dazu geführt, dass ich versucht habe, daraus Kraft zu holen, meine Arbeit jeden Tag ernst zu nehmen. Demut ist auch in einer Situation, wo viele um die Meisterschaft kämpfen, wo viele um eine Position in einer Spitzenmannschaft kämpfen wollen, braucht man auch inzwischen, finde ich, eine Riesenmenge Demut, um wirklich das sehen zu können, was das Gesamte bedeutet. Und nicht nur das sehen, was für mich wichtig ist momentan, sondern einen Schritt zurückzunehmen und dann das Gesamte ein bisschen anders zu betrachten.
Warst, glaube ich, auch jemand oder bist vielleicht immer noch jemand in deinem Beruf jetzt, der sehr viel Wert auf Klarheit legt. Also das heißt, wenn dir etwas auffällt, dann nimmst du das nicht mit nach Hause, sondern sprichst es an und weist die Person direkt darauf hin, pass mal auf, das geht so nicht. Stimmt das?
Also ist ja,
das
ja, auf jeden Fall. Also 90% von allen, oder meine Erfahrung ist, dass 90% von allen Problemen, Konflikte, die wir in einer Mannschaft erlebt haben oder was, die entstehen aus Missverständnissen oder dass wir uns falsch verstanden haben irgendwo auf dem Weg. Nicht, was wir unterschiedliche Sachen wollen unbedingt, aber dass wir uns verkehrt ausgedrückt haben oder nicht ausgedrückt haben, sondern unklar drüber gesprochen haben.
Auch sprachlich bedingt teilweise?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein Mechanismus, was man in diesem Umfeld auch wissen muss. Also wir hatten ja zeitlang in Flensburg 7 verschiedene Nationalitäten, wovon eine Deutsche war. Und das wenn dann 20 Leute oder 15 in eine Halle rumlaufen, tippen einen Handball und versuchen miteinander drüber zu reden. Gleichzeitig, dann, wo einer eigentlich richtig Deutsch reden kann und der Rest, die versuchen nur fleißig und wollen, aber das ist nicht Deutsch, was gesprochen wird. Und das sorgt natürlich für ein Risiko und ein Potenzial auf Missverständnis und falsche Kommunikation auf dem Weg. Und ja, so von daher war das für mich immer wichtig, dafür zu sorgen, dass es allen klar ist, was wir wollen und wie gehen wir miteinander um und wer macht was.
Es sind ja langsam keine Spieler mehr übrig aus dieser Zeit, aus dieser Ära mit dir, mit Thomas Mogensen, Lasses waren, Anders Eggert. Gottfriedsson hat das kurz vor seinem Abschied auch nochmal gesagt. Er ist ja so groß geworden in Flensburg, dass man sehr klar gesagt bekommen hat, wo es lang geht. So, und wenn man Mist gebaut hat, dann hat man das auch erfahren. Und er hat gesagt, es ist gar nicht so leicht für ihn. Er hat ja dann auch so ein bisschen den Ruf bekommen, auch zum Teil sehr hart zu sein in der Ansprache, zu hart. Aber er hat gesagt, es ist gar nicht so leicht für ihn, wenn du groß geworden bist in dieser Phase der Klarheit. Ja. Und heute ja schon vorsichtiger sein musst, wie du junge Spieler anpackst, wie du mit ihnen sprichst, damit die das nicht auf so eine persönliche Ebene ziehen. Wäre es für dich heutzutage auch schwerer, Kapitän zu sein?
Ich glaube, es wäre anders gewesen, heute Kapitän zu sein. Ich weiß nicht, ob es schwieriger gewesen wäre. Vielleicht ist das, wäre es mir noch mehr gelungen, klar zu sein. In einer Zeit, wo wenig klar gesprochen wird. Ich finde, es müsste manchmal inzwischen klargestellt werden, was die Klarheit betrifft und wie gehen wir mit Klarheit um. Jim erzählt das ganz, ganz gut. Vielleicht ist das für ihn schwierig, indem das, was er erlebt hat, heute nicht mehr so ausgesprochen akzeptiert ist, was auch okay ist, was wer weiß wo, kann sein. Aber was ist dann heute okay? Wie geht man heute miteinander um klar miteinander reden zu können? Ich glaube, es ist immer wichtig, diese Grenzen auszusprechen und zu sagen, wie kommen wir dahin, dass jeder wirklich weiß und versteht, was uns wichtig ist, wenn es brennt. Ohne respektlos oder angreifend einander gegenüber miteinander zu reden, sondern mit allen Besten vor Augen und eigentlich nur um das zu erreichen, was die Mannschaft gelingt.
Das heißt, wenn ein Spieler neu gekommen ist, hast du vielleicht erstmal geguckt, wie weit kann ich denn bei ihm gehen? Also wie kritisch kann ich vielleicht auch sein, ohne dass die Person das irgendwie persönlich nimmt, sondern das konstruktiv auffasst und irgendwie dann Energie daraus zieht?
Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Teil von Zusammenspiel, Leuten inzwischen, finde ich. Wie reagierst du, wenn du unter Druck stehst? Das möchte ich wissen, weil sonst weiß ich nicht, wie ich dich helfen soll, wenn es 19:19 ist und du deinen 7 Meter werfen sollst. Was soll ich zu dir sagen? Soll ich dich auffeuern oder anfeuern oder soll ich dich beruhigen? Wie kann ich dich helfen?
Oder in Ruhe lassen vielleicht.
Oder komplett in Ruhe lassen, genau. Ich habe auch einiges probiert über die Jahre, was überhaupt nicht geklappt hat. Also ich bin ja ein physischer Mensch. Ich mag gerne Leute zu umarmen und auch vor dem Spiel einige einen Klatsch zu geben und sagen, jetzt weißt du, jetzt geht's los, brauchen wir dich. Und da habe ich auch Mitspieler gehabt, die wirklich nach ein paar Wochen zu mir gekommen sind und gesagt haben, bitte hör mal auf damit. Ich werde nicht davon besser. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, wenn du sowas machst. Und ich glaube, ich musste auch vieles über die Jahre lernen. So wie allen. Mhm. Also, so wie jedem erzählt, dass er seine Geschichte sieht bei der SG, so sehe ich auch, dass ich die 2, 3 erste Jahre vielleicht einiges gemacht habe, was ich die letzten 2 Jahre überhaupt nicht so gemacht habe, sondern anders gemacht habe. Weil die Truppe anders ausgesehen hat, weil ich vieles gelernt habe auf dem Weg und weil Umfeld und Voraussetzungen anders waren. Und es ist natürlich eine Kombination vom Gefühl und Erfahrung und auch Offenheit, die Meinungen von anderen sich anzuhören. Also wenn man da nicht offen ist, glaube ich, tut man sich in so einer Situation immer schwierig. Am Ende ist ja meine Aufgabe als Mannschaftskapitän, die Leute zu unterstützen. Meine Leute zu unterstützen, um Leistung bringen zu können.
Und auch den Trainer zu unterstützen, natürlich. Das fand ich mal sehr interessant. Das hat Mike Machulla mal erzählt. Nachdem du weg warst und spätestens dann auch als Lasse Swaan 2022 den Verein verlassen hat, war das für Mike, so hat er damals erzählt, eine Umstellung, weil viel mehr Themen aus der Kabine ihn überhaupt erreicht haben. Also auch mögliche Probleme irgendwie in der Mannschaft, vielleicht Missverständnisse in der Mannschaft, die in der Zeit vorher irgendwie in der Kabine schon geklärt worden waren und von denen er gar nichts mitbekommen hat. Und dadurch konnte er natürlich viel freier arbeiten, weil er eigentlich irgendwie dachte, ist alles gut in der Mannschaft. Einfach, weil er es nicht wusste, wenn was war.
Ja. Ja, ich weiß nicht, also gerade dieser Vergleich kann ich das schwierig was zu sagen. Das ist natürlich nach meiner Zeit, aber es ist, das ist ja schön zu hören, dass das, dass Mike das schätzt und dass er das als einen Vorteil gesehen hat oder zumindest im Nachhinein so sehen könnte. Ich habe nie so wirklich daran gedacht, dass ich den Trainer vor verschiedene Themen schützen soll oder dass ich, für mich war das, oder ist das immer wir im sofern, dass der Trainer ist ein Teil von meinen Leuten. Also er ist ein Teil dieser Mannschaft und er braucht nur andere Sachen als manche von meinen Mitspielern. Und aber ich muss mit ihm gut umgehen können, genau wie mit meinen Mitspielern. Und genau so war das ja, also das ist ein Riesenunterschied von, als wir von Jubo auf Mike gewechselt haben. Weil die sind ja 2 komplett unterschiedliche Leute, unterschiedliche Menschen. Super fleißige Handballtrainer, beide. Aber der Jubo brauchte andere Sachen wie Mike.
Mhm. Natürlich. Ja. Das ist sowieso wichtig. Anders ist ja nicht besser oder schlechter, sondern anders.
Anders.
So, und die Mannschaft, auch die Dynamik in einer Mannschaft ist sicher heute eine ganz andere, weil da ganz andere Charaktere drin sind.
Auf jeden Fall.
Ganz andere Spieler. Durfte denn bei Tobias Karlsson, wenn man ein Auswärtsspiel verloren hat, auf der Rückreise gelacht werden im Bus?
Ja, vielleicht versteckt irgendwo, ich weiß nicht, aber vor meinen Augen nicht. Das war vielleicht auch manchmal so ein bisschen im Nachhinein ist es, ich weiß nicht, für Leute, die ein bisschen von der Mannschaft entfernt sind, hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an. Aber es ist einfach so dazu gekommen und es wird emotional insofern, dass wir stecken so viel in jede 60 Minuten, jedes Spiel ein, dass wenn du ein kleinsten Gefühl hinterher nach einer Niederlage bekommst, dass eine die Aufgabe nicht ernst genommen hat, dann war das für mich eine Beleidigung. Und das muss ja nicht unbedingt so sein. Nur weil einer lacht, heißt das nicht, dass der die Aufgabe nicht ernst genommen hat. Aber ich glaube, die wenigsten haben das versucht, weil mir war das immer wichtig, dahinter zu stehen und diese Botschaft zu vermitteln in der Mannschaft, die Aufgabe ernsthaft zu nehmen und das zu machen, wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir aber richtig. Und dann können wir hinterher lachen. Aber wir lachen nicht, wenn wir nicht richtig arbeiten haben. So ungefähr.
Du legst ja ganz viel Wert darauf, mit Menschen zu sprechen, direkt. Das hat deine Handballkarriere ausgezeichnet oder ausgemacht. Und wie du es erzählt hast, scheint es ja auch deinen jetzigen Beruf auszumachen. Macht es dich dann nicht wahnsinnig, wie sich die Kommunikation entwickelt zwischen Menschen aktuell?
Oh, auf jeden Fall. Das ist, ich bin ja dass ich beruflich so unterwegs bin, muss ich ja ein bisschen auf LinkedIn sein. Ich bin ja sonst kein riesen Fan von sozialen Medien, aber es ist, wenn man verschiedene Beispiele über Führung oder kleine Videos sehen über Führung und so weiter, dann werden ja die meisten Sachen heute von einem Typ gezeigt, der eigentlich die größte Position oder einen den größten Positionen der Welt hat momentan. Und das sind alles nur schlechte Beispiele. Also so sollte man am besten nicht mit Leuten umgehen. So sollte man sich am besten nicht ausdrücken und so weiter. Und dass wir alle uns selber in diese Situation gebracht haben, dass wir da sitzen und das uns erlauben, ist für mich unverstehbar. Ich weiß nicht, wie sind wir dazu gekommen, dass wir wirklich, wir wissen eigentlich, dass es zu nichts Gutes führt, aber wir sind passive Beifahrer alle nur. Und das macht mich so ein bisschen genervt inzwischen.
Du bist ja auch, glaube ich, machtlos, oder? Also du wirst es nicht.
Ja, ich bin ja machtlos über vieles, ja. Und habe überhaupt keinen Einfluss. Aber noch wichtiger wird ja deshalb gerade, finde ich, dass man darauf achtet, was kann ich denn Einfluss, also worauf habe ich denn Einfluss? Und in allen verschiedenen Bereichen, wo ich dann einen direkten oder indirekten Einfluss habe, das sollte man auch nicht vergessen, versuche ich dann wirklich darauf aufzupassen, dass ich ja, irgendwie eine andere, dass ich andere Werte vermitteln kann, wie die momentan verbreitet werden, zum größten Teil.
Das ist ein spannendes Thema, was du ansprichst. Dir waren ja Werte immer sehr wichtig. Du hast auch über Respekt gesprochen. Du hast deine Regenbogenbinde gehabt, auch deine Schuhe. Du warst mal Schirmherr, sag ich jetzt mal, über den Diversity-Spieltag in der Halle. Spürst du da einen Verfall aktuell, dass diese Werte irgendwie verfallen und wir nicht mehr so gut alle aufeinander achten?
Nein, nicht unbedingt Verfall. Ich finde, dass wir sind ein bisschen faul und ich spüre mehr, wie soll man das dann ausdrücken? Ich spüre mehr Unbewusstsein über das, wozu das führen könnte. wenn wir alles für selbstverständlich nehmen. Weil, viele Leute haben lange dafür gekämpft, dass wir da sind, wo wir heute sind. Es könnte aber so schnell wieder weg sein, wenn wir nicht darauf achten. Und das, glaube ich, ist eine Sache, was mich mehr so ein bisschen ängstlich macht. Dass es scheint nicht allen bewusst zu sein, wie wichtig das ist, dass wir darauf achten und das schätzen, was wir uns geschafft haben. Mhm.
Warum ist dir Haltung so wichtig? Also diese, so wie du es ja gemacht hast, warum war dir das auch in deiner Karriere immer wichtig?
Erstens, weil ich glaube, dass Menschen davon besser, sich besser wohlfühlen und damit auch besser leisten. Zweitens, weil ich weiß, dass es als Profisportler, als ein Teil der SG, ist die Reichweite wahnsinnig. Und ich mochte damals gerne diese Plattform und die Reichweite für was Gutes nutzen, die wichtigen Sachen weiterzutragen, was wir eben gesprochen haben, was wir nicht für so selbstverständlich nehmen sollen. Sondern, ich glaube, dass das gelingt, die Mannschaft, der Verein, den Fans, die Sponsoren, allen, wenn man sich über eine vernünftige, einheitliche Haltung einigen kann.
Wie leicht oder wie schwer ist das, an die eigenen Kinder zu vermitteln? So, die natürlich mit ganz anderen Einflüssen aufwachsen. So, Smartphone, Social Media, sehr langsam, 11 Jahre vielleicht schon ein Alter, wo das in der Schule auch hochkommt oder schon längst hochgekommen ist.
Ja. Es ist wahnsinnig schwierig. Das Tempo ist zu hoch und wenn man nicht die ganze Zeit darauf achtet und versucht, im Kontakt mit denen zu bleiben, so inzwischen zu hören, wie fließt die Kommunikation zwischen euch mit euren Freunden her, wie wird miteinander gesprochen und so weiter. 3-4 Tage auf einer Reise irgendwo unterwegs und wenn ich dann nach Hause komme, dann höre ich hier zu Hause Worte von meinem Sohn oder meiner Tochter, die ich sonst nie höre oder was ich sonst nie erlauben würde. Oder wir, meine Frau auch natürlich. Was ist denn hier passiert? 3 Tage bin ich weg gewesen und jetzt wird hier miteinander gesprochen. Wie weiß ich? Weil die, wie du gerade erwähnt hast, die werden ja von allen verschiedenen Ecken irgendwie exponiert mit neue Eindrücke, neue sprachliche Sachen. Ich kam zu Hause einen Tag, dann hat Otto angefangen, hier mit seinen Kumpels auf Englisch miteinander zu reden. Komplett, also er hat keine Ahnung, was er sagt. Und die wissen nicht, was er sagt. Aber die reden miteinander auf Englisch, weil die das in irgendeinem Spiel irgendwie aufgefangen haben, da Ausdrücke, was überhaupt nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und das ist natürlich auch so. Es fordert mehr, glaube ich, von den Eltern, dass man kontinuierlich immer da so ein Ohr dabei hat, was passiert jetzt, weil es geht so schnell.
Ja, und ich finde, als Eltern ist es schwer, dass man selber nicht so wert, immer dann irgendwie so auch mal am Tisch zu sitzen mit dem Handy in der Hand oder das irgendwie umgedreht oder nicht umgedreht auf dem Tisch liegen zu haben, während man isst. Ja. Also man muss ja auch bei sich selber irgendwie anfangen tatsächlich. Genau. Das ist auch schwer.
So ist es, ja.
Das war jetzt ein kurzer Exkurs. Tobbe, du hast ja angedeutet, du bist wieder als Teammanager der schwedischen Nationalmannschaft tätig. Du hast das ja schon mal gemacht für ein Jahr, glaube ich.
Ja.
Wann war das und warum hat das dann damals zu der Zeit aufgehört? Warum ging das nicht weiter?
Ich war letztes Mal war ich 1,5 Jahr dabei, ab Februar 2020 angefangen und nach der Olympiade Tokio 21, im August 21 dann aufhören müssen, weil das mit meinem Beruf nicht gepasst hat. Also zu kombinieren war nicht mehr möglich und deshalb müsste ich dann aus der Position dann auch absteigen oder aufhören. Jetzt habe ich dann wieder die Möglichkeit bekommen, nachdem einiges sich verändert hat in der Organisation bei Verband in Schweden und ich habe die Möglichkeit, jetzt eine andere Rolle zu bekommen. Und dann fand ich diese Aufgabe einfach zu lockend und zu spannend, Nein zu sagen. Deswegen habe ich versucht, mit meinem Arbeitgeber eine Vereinbarung zu machen, wo wir doch das reinkriegen, dass ich dann meinen jetzigen Beruf mit der Rolle bei der Nationalmannschaft kombinieren kann. Also ich bin jetzt seit 1. Mai zu 50% bei dem Verband angestellt und arbeite dann als Manager für Herren-Nationalmannschaft.
Was sind da deine Aufgaben?
Erstmal bin ich dann operativ verantwortlich für alles, was Senioren, Herren, Senioren betrifft. Bei den Lehrgängen dabei, alles zu planen, organisieren und gestalten. Bei den Meisterschaften dabei. Ich bin dann auch für die strategische Entwicklung den kompletten Herrenteil verantwortlich. Das heißt, ich war jetzt bei U21 im Juni dabei. Ich fahre jetzt nächste Woche nach Kairo, um den U19 Männern zu sowohl beobachten als auch unterstützen vor Ort. So, die Rolle ist ein bisschen größer wie letztes Mal und von daher war das attraktiver diesmal.
Was reizt dich da dran?
Also in diese Rolle, wo ich jetzt 6 Jahre tätig war, beruflich in Unternehmensberatung, es ist ein Riesenspaß, es ist abwechselnd. Immer wieder neue Organisationen, neue Kunden, neue Unternehmen. Ich habe aber vermisst, meine Truppe, meine Mannschaft zu haben, wo ich dann über längere Zeit mit einer Organisation, einer Konstellation von Leuten arbeiten kann und dann die Entwicklung auch verfolgen kann. Das war für mich dann halt der Knackpunkt, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt kriege ich die Möglichkeit wieder, was in eine Position, wo ich wirklich was beeinflussen kann, wo ich über längere Zeit irgendwas hoffentlich in eine Richtung bringen kann, wo ich auch die Ergebnisse sehen kann und mitmachen darf.
Der schwedische Handball hatte ja eine ganz tolle Phase, eine sehr erfolgreiche Phase mit dem Höhepunkt natürlich EM-Titel 2022. Sagen wir, geht immer so schnell im Handball, viele Turniere. Aktuell wirkt das ja so ein bisschen so, als wäre der Höhepunkt dieser Mannschaft vorbei und noch kommen aber nicht so diese ganz großen Talente nach in die Nationalmannschaft. Aber du weißt es ja viel besser. Du kannst jetzt sagen, Jannik, das ist Quatsch. Pass mal auf.
Ich glaube, teils bist du da richtig unterwegs. Also natürlich hat diese Mannschaft vieles auf die Beine gestellt und auch vieles erreicht. Auf einige Positionen ist die alte Struktur nicht unbedingt das, was man für die Zukunft sich wünscht. Allerdings ist das auch so, dass wir jetzt bei den U21-Herren und sowohl als bei den U19-Herren jetzt ein paar Spielern dabei haben, die auch gleich für größere Aufgaben vorbereitet sind. Das meine ich, sorgt auch für eine spannende Zukunft. Und vielleicht ist es auch so, dass die Mannschaft in einer knappen Zukunft nicht gleich aussieht, wie es ausgesehen hat, sondern ein bisschen anders. Und Ich denke, das ist Nationalmannschaft ist ja eine, das ist ja nicht wie eine Vereinsmannschaft, wo man für 3-4 Jahre einen Vertrag unterschreibt, sondern theoretisch könnte sich diesen Kader jedes Jahr ein bisschen abwechseln und neu aussehen. So, von daher sollte man sich nicht zu fest daran hängen, was mal gewesen ist, sondern und dazu muss man auch sagen, dass die Trainerkonstellation, also die beiden, der jetzige Nationaltrainer und sein Co-Trainer, die sind ja jetzt in diese Rolle gerade neu gewesen. Jetzt letzte Meisterschaft bei der WM. Und die werden ja auch langsam sich da in diese Position einspielen und einarbeiten. Und von daher, glaube ich, können wir auch von deren Arbeit mehr profitieren in der Zukunft. Mhm. Und so insgesamt sehe ich da hoffentlich gute Zeiten.
Du meinst Michael Appelgren, Nachfolger von Glenn Solberg.
Genau, richtig. Und seinen Co-Trainer Patrick Falke.
Ja. Die jetzt dann machen die auch zusammen in Szeged oder hat Appelgren da einen anderen
Co-Trainer? Nein, da hat einen anderen Co-Trainer und der Falke ist ein schwedischer Verein-Trainer.
Ja, Patrick Falgren ist natürlich auch ein ehemaliger Flensburger.
Ja.
Bei der SG spielt jetzt, da Jürgen Gottfriedsson nicht mehr da ist, ja kein Schwede mehr. Ist das schlechter für die schwedische Nationalmannschaft oder ist das schlechter für die SG?
Für die SG, glaube ich, ist das heißt das nicht unbedingt schlecht oder gut, dass da kein Schwede ist. Also für die SG heißt es, ist das Allerwichtigste, dass es gute Handballer sind, die wichtigsten Sachen von der SG und von der jetzigen Konstellation der Verein verstehen. Die Nationalität den Spielern ist die SG an sich nicht so wichtig. Für die Nationalmannschaft ist es allerdings, wäre das besser gewesen, dass da bei einem starken Verein wie der SG ein Schwede dabei gewesen wäre. Also wir von der Perspektive aus der Nationalmannschaft gesehen wünschen uns immer Spieler, die bei den besten Vereinen mitspielen natürlich. Einerseits ist es eine Herausforderung, die werden hoch belastet durch Europapokal, Champions League und so weiter. Andersrum werden die dann auch besser entwickelt dabei. Also die trainieren und spielen gegen und mit den besten Spielern die ganze Zeit. Und da, von daher ist es ein Umfeld, was man sich als Nationalmannschaft immer wünscht für den Spieler in deren Alltagen.
Siehst du denn in der U19, in der U21 Spieler, die das Zeug für die SG
auf hätten? Jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt da tatsächlich ein paar Leute bei den schwedischen U19 und U21 Truppen, die für die SG sehr interessant sein können.
Bist du da, als du deine Karriere beendet hast, hattest du natürlich noch sehr viele Kontakte nach Flensburg, die sicherlich ein bisschen weniger geworden sind über die Jahre, das ist ja ganz natürlich. Bist du da noch ein Ansprechpartner für die SG, wenn es darum geht, den schwedischen Markt zu beobachten?
Nee, momentan nicht. Da hat Jobo, glaube ich, alles selber im Griff. Der hat mit Sicherheit andere Kontakte auch noch, aber der hat ja selber einen guten Überblick über die schwedische Liga und den großen Talenten, die es dort gibt.
Mhm.
Da bin ich mir ganz sicher.
Ja. Und es gibt ja auch den Kooperationspartner in Lund,
richtig,
wo sicherlich auch noch, ist ja auch eine Talentschmiede, ne?
Auf jeden Fall.
Hier in Schweden.
Ja, auf jeden Fall.
Wie oft bist du denn noch in Flensburg? Wie oft schaffst du das oder wann hast du es zuletzt geschafft?
Als viel zu selten. Wie gesagt, indem, dass ich beruflich so viele Tage im Jahr unterwegs bin, habe ich dann wenige Möglichkeiten gehabt, auch noch obendrauf eine Reise nach Flensburg drauf zu packen, sondern das bin ich einmal zweimal im Jahr in Flensburg gewesen, seitdem wir weggezogen sind. Abgesehen davon, dass es in Corona-Zeiten natürlich schwierig war. Aber es ist viel zu selten im Vergleich zu was ich eigentlich möchte, vor allem um den Leuten zu treffen, die ich heute ganz wenig wieder oder ganz wenig heute sehe. Hm.
Zu wem schaffst du das denn noch, Kontakt zu halten? Und wen triffst du vielleicht hin und wieder dann aber doch noch von früher aus von deiner früher, Flensburger Mannschaft?
Wir versuchen mal inzwischen, wenn es Möglichkeit gibt, uns in Konstellation von den ehemaligen Spielen zu sehen. Also mit Lasse Svahn, Anders Egert, Jakob Heinl. Versuchen wir, wenn es mal klappt und wenn es mal Gelegenheit gibt, wo man sich dann irgendwie zurechtfinden kann und sehen kann, haben wir Kontakt dazu. Zu den uralten Flensburgern von vielen Jahren her habe ich mit Oskar Kalleen natürlich viel Kontakt und Patrick Fahlgren auch, indem dass wir zusammenarbeiten, auch jetzt bei der Nationalmannschaft. Mhm. Wir sehen uns ein bisschen mehr. Die gehören vielleicht nicht zu den Leuten, die ich den meisten Zeiten letzte 10 Jahre in Flensburg gebracht habe, sondern das sind wohl mehr den früher genannten.
Ja. Du warst sportlicher Leiter der Nationalmannschaft, bist es jetzt wieder. 2023 hat auch die SG ja einen sportlichen Leiter eingestellt. Lubomir Vranjes haben wir schon angesprochen. Lubo macht das jetzt seit 2 Jahren. Wäre eine Rückkehr nach Flensburg auch für dich eine Option gewesen?
Momentan ist es für mich ich glaube, das wäre schwierig für uns jetzt gewesen. Also die in einer Situation, wo wir jetzt als Familie stehen, wo die Kinder, wir haben uns jetzt hier gut eingelebt, die Kinder sind jetzt hier in der Schule und da ich sehe jetzt nicht momentan eine Rückkehr nach Flensburg für uns auf dem Radar als sehr wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre ein viel zu hohen Aufwand für die Familie momentan.
Okay, das heißt, wenn sich da irgendeine Position mal auftun sollte, ist es aktuell schwierig.
Momentan ja, also für nicht für immer. Ich mag ja natürlich die SG wie keinen anderen Verein und das wird für mich immer da ganz oben dabei sein, aber momentan ist es eine Entscheidung der Familie, was uns im Fall der Fälle sowas sein sollte. Mhm.
Jetzt bist du natürlich wieder nah dran am Handball durch deine Tätigkeit. Ist dir das denn auch in den Jahren dazwischen gelungen? Weil man muss ja schon, wenn man sich offen halten will, nochmal in den Sport zurückzukommen, in einer offiziellen Funktion, man muss ja schon nah dran sein und am Ball sein und wissen irgendwie, was los ist und sein Netzwerk behalten haben. War das schwer, das neben der Arbeit zu machen?
Also die erste 1,5 Jahre, als ich bei der Nationalmannschaft dabei war, war es nicht so schwer. Danach war es ein bisschen schwieriger. Ich habe dann ehrenamtlich hier bei meinem Stammverein ein bisschen ausgeholfen und dadurch ein bisschen Kontakte zum Sport behalten. Aber das, was ich für schwer halte, ist, dass das andere Niveau, das richtige Niveau zu finden, wenn man auf diese Profi ganz oberen Niveau sich so lange befindet, wie wir uns damals, wir waren so lange auf einem gewissen Niveau und dann sich da irgendwie im Kopf darauf einzustellen, dass mit Handball auf ein ganz anderes Niveau umzugehen, ist schwierig. Ich habe versucht, ein bisschen mit den Kindern, mit meiner Tochter mitzumachen, ein paar Trainingseinheiten da ausgeholfen, aber ich finde es pädagogisch schwierig, da das den Spielern, den Mädels, das beizubringen, was ich für wichtig halte bei Handball. der Abstand zwischen dem, was ich da erlebt habe und das, was die brauchen momentan, ist zu hoch und zu groß. Und das ist, da habe ich mich mit kämpfen müssen.
Mhm. Du hast ja sowieso von Anfang an aber auch eine Trainerkarriere ausgeschlossen für dich, ne? Meine ich, wenn ich
Nee, das war, ich habe nie daran Interesse gehabt. Nie. Also es war wirklich nicht ein Weg, was ich für interessant halte.
Ja. Tobbe, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Der Handball hat sich entwickelt.
Ja.
So. Hättest du Matthias Gitzel verteidigen können?
Ich glaube, es wäre schwierig gewesen. Der ist, also nicht nur Matthias Gitzel, sondern allen, die heute spielen auf dem Niveau, wo er dabei ist, die sind so wahnsinnig schnell und die können so vieles. Eine den Stärken, die wir damals benutzt haben, war ja ein, zwei, drei vielleicht, wenn das möglich ist, den größten Stärken von den Spielern zu neutralisieren. Das reicht aber bei Matthias Gitzel, Felix Klar, Gisli Christiansson und noch welche dazu. Das reicht ja nicht mehr, weil dann haben die noch drei. Und das ist natürlich eine Entwicklung der Handball, was gut ist. Also für den Sportart ist es super gut. Für Spezialisten wie ich damals wäre es nicht so gut gewesen, jetzt gespielt zu haben. Ich wäre nicht auf dem Niveau gewesen heute, glaube ich.
Glaubst du das?
Ah, ich glaube, es wäre schwierig gewesen. Ich glaube, es fordert ein bisschen anders heute. Es wird viel schneller gespielt, viel dynamischer und ich bin mit meiner Körpergröße und meiner Art, wie ich da gespielt habe, hätte heute nicht unbedingt gepasst.
Hm. Siehst du viele SG-Spiele?
Die Hälfte.
Okay, so, immerhin.
Ja.
Was traust du der Mannschaft oder denn zu? Also was sind so deine Beobachtung? Es ist natürlich sehr viel passiert in den letzten Jahren. Wir haben uns mal vor ein paar Jahren in Istad getroffen, als die SG auch nach einer sehr schlechten Leistung verloren hatte. Und das ging ja dann im Prinzip in den folgenden Monaten so weiter, dass es immer wieder solche Leistungen gab. Und wir alle wissen, was seitdem alles passiert ist. Aber wo siehst du den Verein jetzt und was traust du dem Verein zu?
Also ich traue dem Verein alles zu. Also es geht um Kleinigkeiten, um wieder da oben zu stehen. Die Mannschaft ist eigentlich da. Man könnte also diese Saison, nächste Saison wieder ganz oben mitspielen und um die Meisterschaft spielen. Es ist aber momentan so, dass man darauf aufpassen muss, dass man nicht zu viel, also es ist so eine Phase, ein kleiner Umbruch gewesen und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt gleich jetzt nach dieser Saison wieder so ein kleiner Umbruch und dann muss man aufpassen, dass man nicht zu viele solche Phasen hintereinander bekommt. Ich meine immerhin, dass das, was uns wirklich geholfen hat am Ende dazu, dass wir die zwei Meisterschaften gewonnen haben, war die Kontinuität, dass wir mit denselben Leuten lange über Zeit arbeiten konnten. Wir haben unglaublich lange Zeit gebraucht, um zu verstehen und unglaublich viele Versuche gebraucht, um das zu erreichen, was erreicht werden muss, um die Bundesliga zu gewinnen. Das ist hammer schwierig. Also das ist so schwer. Und auf dem Niveau diese ganze Saison zu bleiben, das fordert wahnsinnig viel. Und das gleichzeitig als ein Umbruch durchzugehen und neue Leute einzuspielen, spielerisch wie mental, wie kulturell und so weiter, das fordert unglaublich viel von einer Mannschaft, von der Verein, von den Fans, vom Beirat, von Sponsoren, um alle dahinter zu stehen und über Zeit das gemeinsam zu schaffen.
Das heißt, das wäre so dein Rat an die SG, wenn du um Rat gefragt werden würdest.
Das sind alle den Leuten bewusst, ja, dass es so ist. Das ist nichts Neues, aber es ist immerhin schwer, das zu schaffen. Und ich glaube, dass da geben die alle sich Mühe, jeden Tag, um das zu schaffen.
Ja, natürlich, sicherlich aber auch schwierig, weil die auch da sich die Spieler und die Typen ja verändern.
Schon.
Und das ist ja ungewöhnlicher geworden, dass ein Spieler 10 Jahre im gleichen Verein ist. Ja. Und ich denke einfach mal, es wird noch ungewöhnlicher, weil die Möglichkeiten immer größer werden.
Ja.
Mehr Vereine ja auch gut zahlen können. Ich meine, zu deiner Zeit, gerade zu Beginn, war es ja noch, wenn es einen guten dänischen Spieler gab,
ja,
gab es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, der wird in Flensburg landen.
Ja.
Es ist ja einfach nicht mehr so.
Nein, das ist richtig. Der Wettbewerb hat sich verändert und da muss man halt mitmachen, wenn man da oben mitspielen möchte.
Was erreicht die SG in dieser Saison? Würdest du dir da eine Prognose zutrauen oder bist du dafür jetzt von der aktuellen Mannschaft zu weit weg?
Ich sehe nicht, dass die SG weniger oder schlechtere Möglichkeiten haben wie welche andere. Also ich meine halt, ja klar, Berlin und Magdeburg, die sehen beide wieder stark aus. Und Melsungen werden damit kämpfen. Mit Sicherheit tauchen da die THW auch auf und da wird Flensburg auch mitmachen können. Ich glaube, die werden ja unter den ersten 4. Auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Wenn man alles gut hinkriegt und ja, die Neuzugängen gut rechtzeitig eingespielt bekommen, dann kann man sogar ganz oben spielen.
Hm. Top 4 wäre ja schon mal eine Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison, eine kleine.
Ja.
Ja, das Ziel ist natürlich Top 2, aber es ist schwer,
ja,
ganz schwer.
Ja, aber das Ziel ist ja, ja, das ist ja eine Sache. Es gibt aber allerdings andere Mannschaften, die auch das als Ziel haben. Das muss man auch nicht vergessen. Es gibt ja mehr als einen Verein, die gewinnen möchten.
Tobbe, die allerletzte Frage. Wir haben ja über ganz viele Dinge in einer Stunde 20 nicht sprechen können. Wir haben jetzt nicht deine ganze Karriere Revue passieren lassen. Wir konnten nicht über deinen Alltag hier in Karlskrona sprechen. Zum Abschluss die Frage: 10 Jahre SG in deinem Leben. Du bist jetzt 44. Nochmal so kurz und knapp irgendwie zusammengefasst. Was haben diese 10 Jahre bedeutet und was ist für dich irgendwie die größte Erinnerung an diese Zeit?
Eine unheimliche Menge Spaß. Beziehungen für immer. Also Leute kennenlernen dürfen, wozu ich nie den Kontakt verlieren möchte, hoffe ich. Und ja, erfahrungsreich. Ich wurde von den 10 Jahren so reich von Erfahrungen, wie ich mich schwer vorstellen kann, dass ich in irgendeinem anderen Bereich gewesen wäre. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und stolz und froh.
Und was ist deine liebste Erinnerung an all diese Jahre?
Wenn ich ein einziges sage. Ich glaube, ich muss, das ist das erste, die erste deutsche Meisterschaft in 18. Natürlich war das eine starke Sache, 14 mit dem Champions League-Sieg, aber das war wirklich nie so ausgesprochen, dass wir darum kämpfen. Deutsche Meister zu werden, war eigentlich als seit dem ersten Tag bei der SG so ein Traumziel dabei. Und wir haben so viel uns damit beschäftigt, so viel davon gesprochen, so viel über uns oder von uns selber analysieren müssen, um wirklich anzuschleifen, was machen wir jetzt nicht genug, gut genug, und was machen wir nicht richtig, sondern was müsste verbessert werden, um da ganz, ganz oben am Ende stehen zu dürfen. So deshalb glaube ich, ist die Meisterschaft in 18 das, was woran wir am meisten investiert haben und deshalb auch die größte Erinnerung.
Sehr schön. Ich glaube, da denken alle, die hier zuhören, auch sehr, sehr gerne dran zurück. Auch wenn natürlich 2019 sicherlich ebenso fantastisch war. Aber das war natürlich eine ganz andere Meisterschaft.
Es ist auch ein tolles Erlebnis und super Erfahrung. Ist aber anders gewesen. Mhm. Ja.
Wobei ich sehr gerne daran zurückdenke, wie glücklich du, glaube ich, als Mensch warst nach diesem Spiel in Düsseldorf, irgendwie alles von dir abgefallen ist ja, und du den Partykapitän gegeben hast.
Ja.
Tobbe, vielen, vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte und für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken. Danke.
Und großes Kompliment an deine Kinder, die wir jetzt irgendwie nur bis auf einmal gar nicht.
Ja, ich muss sie jetzt suchen hier.
Es ist verdächtig ruhig jetzt eigentlich. Ne? Gleich mal gucken. Ein kleines bisschen Werbung noch in eigener Sache. Wir sind nämlich seit kurzem, das haben bestimmt auch ein paar von euch schon mitbekommen, auch auf Instagram mit einem reinen SG-Kanal, Studio Hölle Nord. Tobbe, gerne folgen. Da gibt es Videos, da gibt es Zitate, da gibt es Einordnungen, kleine Analysen, Fun Facts, was auch immer. Alles, was so rund um die Uhr passiert, wirklich 100% SG. Da geben wir uns große Mühe, euch jeden Tag zu unterhalten. Also folgt diesem Kanal gerne auf Instagram. Wir haben auch weiterhin unseren SG-Newsletter, der jetzt auch aus der Sommerpause zurück ist. saz.de/sg-newsletter ist da die Adresse. Auch den könnt ihr gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war sie, die erste Folge der neuen Saison. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich finde, das war ein toller Auftakt mit dir, Tobbe, mit dem Capitano in die Saison zu starten. Das ist eine wirklich tolle Sache. In der nächsten Folge dann, das ist auch wieder ein Highlight, eine Live-Folge vor Publikum mit den Neuzugängen Luka Witzke und Patrick Volz. Da könnt ihr euch, hoffe ich und denke ich auch schon, drauf freuen. Also hören wir uns dann in 2 Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.